Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Kai Voges hat das Schauspielhaus Bochum zu einem der experimentierfreudigsten Bühnen in Deutschland gemacht. Heute Abend hat er sich mit einer Online-Gala verabschiedet. Wie experimentierfreudig das war, erfahren Sie in dieser Fazitausgabe. Abschied auch von Alfred Kollerich, der Gründer der österreichischen Literaturzeitschrift Manuskripte, war über Jahrzehnte Mentor großer Autoren. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Und wir erinnern an Rainer Werner Fassbinder, der morgen 75. Geburtstag gefeiert hätte. Ein Gespräch mit dem Regisseur Ersan Montag, der stark durch Fassbinders Werk geprägt worden ist. Hätte die Abschiedsgala des Dortmunder Schauspiels nicht im Internet stattfinden müssen, so wäre sie wohl aus allen Nähten geplatzt. Denn unter Kai Voges, der heute seinen Abschied als Intendant feierte, ist dieses Theater zu Hochtouren aufgelaufen, wurde mehrfach zum Berliner Theatertreffen eingeladen, galt als das führende Labor im deutschsprachigen Theaterraum. Gefeiert wurde heute trotzdem, soweit das im Livestream möglich ist. Und Stefan Keim, unser Kritiker, hat das mitverfolgt. War das ein typischer Dortmunder Abend, diese Abschiedsgala?
Ja, das war es. Es war chaotisch, es war eine wilde Zusammenstellung aus hoher Literatur und Gags, aus Philosophie und teilweise auch aus Quatsch. Man hat sich wunderbar selbst auf die Schippe genommen und auch immer wieder so Texte der Weltliteratur mit der heutigen Zeit verbunden. Zum Beispiel Warten auf Godot, der Monolog des Sklaven Lucky, Denkeschwein, fängt diesmal so an.
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich beschäftige einfach Dinge. Ich bin einfach ein interessierter Mensch. Ich recherchiere, ich habe da Quellen, denen ich vertraue. Und dabei ist mir Folgendes zu Ohr gekommen, und zwar, dass aufgrund...
Und jetzt biegt der Schauspieler dann in den Originaltext ein. Das Lachen ist übrigens so entstanden, dass ich im Saal selber sitzen durfte, also nicht online gucken musste. Und deswegen also die Schauspielerinnen und Schauspieler, die gerade nicht in Aktion sind, es sind ja viele Soli- und Zweierstücke, damit man sich nicht zu nahe kommt, saßen auch mit im Raum und haben direkt auf die anderen auch reagiert. Und es war eben ansonsten so ein typischer Kai Voges Remix, wie er das ja oft gezeigt hat, von Videos live und vorher eingespielt. Viele Grußworte natürlich auch von den Leuten, die in den 10 Jahren in Dortmund prägend mitgearbeitet haben.
Kai Voges, der hat ja auch diese Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund gegründet, immer auch viel so mit Technik und neuen Ästhetiken experimentiert. War er dem Streaming eigentlich vor Corona dann schon näher als die anderen?
Er war der Benutzung der Technik näher, aber was mich an Kai Voges ja so besonders begeistert hat in diesen Jahren in Dortmund, wo er ja seine spezielle Ästhetik eigentlich auch erst entwickelt hat, war, dass bei aller Begeisterung alles Mögliche auszuprobieren, eine Kamera, die von selber kreist und die Schauspieler mussten gucken, wie komme ich ins Bild, oder so viele andere Dinge, auch Ästhetiken aus dem Online, wo er also versuchte, da auch live als DJ quasi das alles zu mixen. Es war immer der Mensch im Mittelpunkt. Und das war heute Abend auch sehr deutlich, dass also das Ensemble auch richtig nochmal seine Stärke zeigen konnte, in Ausbrüchen, aber auch in ganz leisen Nummern.
Wie war das denn für das Ensemble? Jetzt ist es ja so, dass Kai Voges ans Volkstheater in Wien als Intendant wechselt, nimmt einen großen Teil seines Ensembles mit. Wie war die Stimmung heute Abend unter den Schauspielern?
Eine ganz interessante Mischung aus einmal natürlich Freude, weil man wieder mal was machen konnte. Die meisten saßen ja lange im Lockdown. Ich habe auch viele von den Herren noch nicht mit solchen Bärten erlebt, wie sie heute dann zu sehen waren. Einer, Uwe Schmieder, der seit langer, langer Zeit, auch seit 9 Jahren dabei ist, hat mir gesagt, meinen nächsten Auftritt habe ich dann erst im Januar in Wien. Aber es ist eben auch ein Gefühl, ja, auch der Traurigkeit, weil man eben auch so verwachsen ist mit der Stadt. Das war auch was Besonderes. Also Uwe Schmieder habe ich mal nach seiner persönlichen Bilanz gefragt.
Das Tolle war, dass ich ganz viel gelernt habe hier. Neues, neue Spielweisen, neue Leute, tolle Leute. Aber das Alte, was ich 30 Jahre lang gemacht habe vorher, durchaus verwenden konnte. Also das Kai durchaus mich eben im Schlamm und im Dreck wälzen lassen. Also ich durfte das weitermachen oder ich durfte mal nackt auf der Bühne sein, weil nackt ist ja das tollste Kostüm, was man haben kann und das ehrlichste auch. Ne? Da ist keine verschenkte Minute da.
Also keine verschenkte Minute, das hört man wirklich ausgesprochen selten von Schauspielern nach 10 Jahren. Natürlich gab es da auch viele Sachen, die daneben gegangen sind und natürlich gab es viele Entbehrungen. Aber das zeigt eben auch, dass Kai Voges sehr, sehr stark auf die einzelnen Persönlichkeiten eingegangen ist. Es gibt eben zum Beispiel auch eine Schauspielerin im Ensemble, die nicht gerne nackt spielt und das auch niemals musste.
Also Nacktheit ist ein Thema, ja.
War jetzt nur ein Beispiel dafür, dass er auf die Persönlichkeiten eben auch eingeht. Also er hat von Anfang an gesagt, ich möchte ein Ensemble aufbauen, nicht aus Schauspielern, die ich in alle Rollen stecken kann, die möglichst vielseitig sind, sondern aus eigenständigen Künstlerpersönlichkeiten. Mhm. Und das macht den Rang aus.
Ja, was für eine Bilanz ziehen Sie denn jetzt nach 10 Jahren Voges Intendanz? Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, das sei alles nur so Zeitgeist, Mode und würde schnell wieder vergessen werden, was Kai Voges da in Dortmund gemacht hat. Sie sind aber, glaube ich, schon einer der Fans, ne?
Ich bin einer seiner Fans geworden in dieser Dortmunder Zeit. Er hat mich wirklich überzeugt. Allerdings gibt es natürlich auch Sachen. Man muss immer sehen, es ist ein besonderes Theater. Er hat, wenn man so sagt, was erwartet man von Intendanten? Ein Ensemble schaffen, das hat er. Aber er hat zum Beispiel jetzt nicht so viele überzeugende Regiehandschriften neben sich etabliert. Es war schon ziemlich viel auch auf Kai Voges als Hauptregisseur konzentriert. Ich denke, das wird er, wenn er im Volkstheater Wien ist, ein bisschen anders machen müssen. Und es wird, glaube ich, auch einiges noch bleiben. Es ist ja eine Akademie gegründet worden in Dortmund für Theater und Digitalität, wird von der Landesregierung NRW, aber auch vom Bund sehr stark unterstützt. Und da wird Kai Voges auch weiter tätig sein. Und das wird weiterhin auch so ein Experimentierfeld sein zu seinen Hauptthemen. Wie kann man auch ein Lebensgefühl einer jungen Generation, die eben längst mit online aufgewachsen ist, zusammenbringen mit dem Theater, das ja immer etwas Konservatives hat, aber eben auch mit Leuten wie mir zum Beispiel, auf die das Internet erst so nach 20 Jahren ihres Lebens gekommen ist. Also da schafft er Brücken, da schafft er Verbindungen und das hat mich wirklich begeistert in Dortmund.
Das sagt unser Theaterkritiker Stefan Keim über die heutige Abschiedsgala am Dortmunder Schauspielhaus. Natürlich live im Netz. Die Nachkriegsliteraturszene Österreichs und besonders die im Raum Graz ist ohne einen Namen nicht zu denken, nämlich Alfred Kolleritsch, Lyriker und Romancier und seit 1960 Herausgeber der von ihm gegründeten Literaturzeitschrift Manuskripte. Preisgekrönt wurde er für die eigenen Werke immer wieder, aber er war auch ein Ermöglicher der österreichischen Literatur, so hat es Alexander van der Bellen, österreichischer Bundespräsident, heute beschrieben. Alfred Kolleritsch ist nämlich im Alter von 89 Jahren gestorben. Und ein Mann, der ihn sehr gut kannte, ist der Literaturkritiker Klaus Kastberger. Guten Abend.
Hallo.
Herr Kastberger, wie wurde Alfred Kolleritsch denn zu diesem Ermöglicher der österreichischen Literatur?
Na, ich glaube, in Alfred Kolleritsch hat sich ein unglaublicher Entdeckergeist breit gemacht. Er hat eine unglaubliche Freude gehabt am Entdecken und er hat auch eine unglaubliche Freude gehabt, die Entdeckungen, die er gemacht hat, anderen zu zeigen. Und die historische Leistung, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, ist sicherlich die Gründung der Literaturzeitschrift Manuskripte im Jahr 1960 in einer Umgebung in Graz, also einer Provinzhauptstadt, wo man eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sich gerade an diesem Ort die Moderne manifestieren könnte. Alfred Kolleritsch hat in dieser Zeitschrift sehr früh Elfriede Jelinek gebracht, hat den jungen Peter Handke gebracht, der ja auch in Graz seine ersten literarischen Schritte gemacht hat. Und diese Manuskripte hat der Alfred Kolleritsch über 60 Jahre hinweg in einer unglaublich umsichtigen Weise als Herausgeber betreut.
Ja, und mit dem Ermöglichen hat er ja dann auch nie aufgehört in diesen 60 Jahren. Auch die jüngere Schriftstellergeneration hat von ihm profitiert, Clemens Setz zum Beispiel. Wie hat denn Kolleritsch mit den Literaten zusammengearbeitet?
Naja, das ist schon eine großartige soziale Kompetenz, die er auch gehabt hat. Ich meine, gerade die berühmtesten Autoren sind ja manchmal nicht die einfachsten Menschen. Also ich glaube, es zeigt sich da so eine Kompetenz, die man auch bei Siegfried Unzelt zum Beispiel bewundernswerterweise gefunden hat. Das zeigt sich auch im Briefverkehr mit Peter Handke von Alfred Kollerich, der ja veröffentlicht worden ist vor ein paar Jahren. Also er hat schon ganz genau gewusst, wie er diese Stammautoren und Stammautorinnen behandeln muss. Und viele von denen sind ihm und seiner Zeitschrift ja über Jahrzehnte treu geblieben. Und es war ja ein Freundeskreis, der sich da entwickelt hat. Also das war die eine Sache. Und die andere Sache war die, dass er im Gegensatz zu anderen Literaturzeitschriften, die dann doch in sich selber erstarrt sind, immer dieses Auge für das Neue und für das Andere gehabt hat, für junge Autorinnen und Autoren, und dass es ihm ganz, ganz wichtig war, dass diese Manuskripte über diese lange Zeit hinweg immer wieder sich mit neuen aufladen auch.
Er hat ja auch bis zu seiner Pensionierung weiter als Gymnasiallehrer gearbeitet. Deutsch und Philosophie waren, glaube ich, seine Fächer, was er sicher nicht hätte machen müssen. Also was war das für ein Typ?
Naja, ich glaube, er war da wirklich auch eine Ausnahme. Er war ja auch selber Schriftsteller und für ihn war das Lehren und das Schreiben kein Gegensatz. Also viele Autoren haben dann sofort aufgehört, in der Schule zu arbeiten. Es gibt Klagen von Friederike Mayröcker, von Ernst Jandl, wie sehr sie gelitten haben unter diesem Unterrichten. Aber Alfred Kollerich war ein geborener Pädagoge auch. Er ist berühmt geworden in Graz, weil er in den 70er Jahren wirklich legendäre Literatursymposien veranstaltet hat. Und er hat dieses Programm auch den eigenen Schülern immer zugemutet. Also er hatte da keine Trennung von Jugendlichen und von Erwachsenenliteratur, sondern er ist davon ausgegangen, dass das, was ihm literarisch gefällt und was er gefördert hat, auch für die Schüler da ist. Und ich glaube, er hatte auch einen starken Hang, trotz allem eine bürgerliche Existenz zu führen und sich damit auch nicht ganz und gar abhängig zu machen von Subventionen und vom Markt. Also das war schon eine bewusste Entscheidung, immer diese starke wirtschaftliche Komponente im eigenen Leben auch gehabt zu haben und dadurch auch nicht korrumpierbar zu werden.
Und Kollerichs Literatur war das, was er schrieb, dann am Ende, ich sage nicht nachrangig, aber das, was ja vielleicht jetzt weniger stark seine Biografie geprägt hat.
Das ist ja immer eine ganz schwierige Situation. Also Leute, die im Betrieb arbeiten, die im Betrieb, im Literaturbetrieb, im Kulturbetrieb so starke Positionen haben, wenn die dann selber künstlerisch tätig werden, dann hängt ein starkes Verdikt über diesem Werk. Weil dann glaubt man immer, ja, die machen das ja auch nach. Da gibt es ja viele Beispiele dafür. Und Alfred Kollerich war eigentlich immer sehr zögerlich, sich selber als Schreibender auch herzuzeigen. Er hat relativ lange gebraucht, bis er überhaupt sich geoutet hat als einer, der auch schreibt, der die ersten Prosa-Publikationen dann relativ spät auf den Tisch gelegt hat. Und es war immer so ein schamhafter Teil der eigenen Person, dieses eigene Schreiben. Er hat auch in seinem Schreiben einen wirklich extrem philosophischen Zugang zu den Dingen gehabt, also auch in seiner Lyrik. Das ist nicht so einfach zu verstehen und nicht so einfach zugänglich. Also er hat sich gerade in seinem Schreiben immer auch als ein sehr, sehr nachdenklicher gezeigt.
Klaus Kasperger über den nun verstorbenen Alfred Kollerich, Lyriker, Romanautor und Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte. Vielen Dank, Herr Kasperger, für das Gespräch.
Vielen Dank auch und schönen Abend.
Ein halbes Jahr war das Grüne Gewölbe in Dresden geschlossen, seit dem spektakulären Juwelenraub im vergangenen November. Jetzt ist es wie viele andere Teile der staatlichen Kunstsammlungen nach der Corona-Zwangspause wieder eröffnet worden. Und Alexandra Gerlach war dort.
Schon gleich zu Einlassbeginn um 11 Uhr bildet sich eine Schlange vor dem Zugang zum historischen Grünen Gewölbe. Mit Mundschutz und Abstand versucht Direktor Dirk Söndram, die ersten Besucher in Richtung Luftschleuse, dem Eingangsportal zu dieser historischen Schatzkammer, zu lotsen.
Würden die Nächsten bitte einfach schön nachrücken und ein bisschen Platz für die
Anspannung und Freude liegen an diesem Tag dicht beieinander.
Ich freue mich für unsere Besucherinnen und Besucher, dass wir jetzt wieder aufmachen können. Es ist jetzt doch ein halbes Jahr her und es ist einfach, jetzt bewegt sich dadurch was und die Besucher können wieder rein.
Sagt Generaldirektorin Marion Ackermann. Doch die Wunde, die der Überfall auf die Glasvitrine mit unwiederbringlichen Juwelen in ihrer Seele geschlagen hat, ist tief.
Das ist natürlich eine traumatische, schreckliche Erfahrung gewesen.
Auch für Dirk Sündram, den Direktor des historischen Grünen Gewölbes, haben die dramatischen Ereignisse vom 25. November 2019 nichts von ihrem Schrecken verloren. Ein Albtraum bis heute.
Das ist wie bei einem schweren Autounfall, den man erlebt hat, so etwas. Also das, man muss erst mal wieder den Schock überwinden und dann der Zukunft entgegensehen.
Die Wiedereröffnung des historischen Grünen Gewölbes bringt ein Stück Normalität zurück. Aber durch Corona ist nun doch wieder alles anders, drohen neue Gefahren. Am Museumseingang verteilt Tobias Wiedemann in Plastik verpackte Audioguides.
Auf Deutsch, ja. Dann bitte einfach zugreifen. Ja. Geräte funktionieren wie ein Telefon. In der Ausstellung gibt es Zahlen, die sind angeschrieben. Je nach Wunsch eingeben, auf Grün zum Bestätigen drücken und dann vorhalten. Dieses Flugblatt zum Kunstraub noch mal dazu.
Auf einem DIN A4-Blatt erfahren die Gäste mehr zum Dresdner Kunstraub. Der Audioguide ist noch in Überarbeitung. Dann geht es in die Luftschleuse. Mit Mundschutz und einzeln, allenfalls Paare dürfen zusammen hinein. In der Ausstellung dann begeistertes Staunen über die vielfältige hochkünstlerische und opulente Pracht. Seit 1724 wurden in diesen 8 Räumen herausragende Schätze des sächsischen Herrscherhauses präsentiert, vornehmlich um die Gäste zu beeindrucken und wohl auch, um sie ein wenig einzuschüchtern. 3000 freistehende Objekte höchster Juweliers- und Handwerkskunst sind hier in historisch restaurierter Umgebung zu besichtigen. Im Juwelenzimmer ist die überfallene Vitrine wieder mit Glas verschlossen, aber leer. Man habe bewusst eine Leerstelle gelassen, sagt SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann.
Wir zählen nebenan auf der digitalen Stele die ganze Geschichte, um auch sehr offen damit umzugehen und um auch den Menschen Raum zu geben für ihre eigenen Emotionen.
Glücklicherweise konnten die bis heute nicht ermittelten Diebe nicht alles aus der Vitrine entwenden. Viele Stücke der Juwelengarnituren sind noch da. Sie haben vorübergehend einen neuen Platz gefunden, sagt Direktor Dirk Sündram und zeigt auf 2 kleine Vitrinen.
Das heißt, wir haben die Perlen der Königin, die Gott sei Dank unversehrt geblieben sind, und den Brillantschmuck der Königin, der auch immer noch strahlt. Wir haben die Teile der Diamantrautengarnitur auf einem eigenen Tableau und dann auf der anderen Seite vom Obeliscus Augustales doch sehr, sehr vieles eben aus der Brillantgarnitur dann eben dort präsentiert.
Ungeachtet dessen bleibt die Frage nach der Sicherheit. Eine von der sächsischen Kulturministerin Barbara Klepsch berufene, hochkarätige internationale Museumsexpertenkommission soll demnächst erstmalig tagen und die Dresdner Kunstsammlungen in Sicherheitsfragen beraten. Es sei unerlässlich, einen gesamtheitlichen Blick auf die Sicherheitsthematik zu werfen, betont Generaldirektorin Marion Ackermann.
Es ist eine andauernde Aufgabe bei auch einer immer größer werdenden Dynamik von technischen Entwicklungen und auch von natürlich von kriminellen Handlungen. Und diese Bewegungen machen von nationalen Grenzen ja nicht halt. Deshalb muss man es auch global oder international angehen. Und da haben wir große Unterstützung von allen Seiten.
Marion Ackermann bei der Wiedereröffnung des Grünen Gewölbes in Dresden nach dem Juwelenraub im Herbst. Und in Dresden ist jetzt auch wieder der größte Teil der Sammlungen im Residenzschloss fürs Publikum geöffnet. Alexandra Gerlach berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Berliner evangelische Landesbischof Stäblein sieht das umstrittene neue Kuppelkreuz auf dem Berliner Humboldt-Forum vor allem als Verpflichtung. Das Kreuz sei das zentrale christliche Symbol, das viel Missbrauch in seiner Geschichte überstanden habe, sagte er in einer Rundfunkansprache. Seine Botschaft laute Hingabe, Vergebung und Versöhnung, nicht Dominanz und Herrschaft, betonte Stäblein. Das umstrittene Spruchband hinterlasse deswegen bei ihm Skepsis. Intolerante Exklusivitätsansprüche seien, auch als historische Zitate, gefährlich und brauchten Gegenbilder. Das Humboldt-Forum werde aber für diese Gegenbilder sorgen. Die evangelische Theologin Christiane Thiel plädiert dafür, auf den Pfingstmontag zu verzichten und dafür den jüdischen Feiertag Yom Kippur, das Versöhnungsfest, zum bundesweiten Feiertag zu machen. Der Pfingstmontag und auch der Ostermontag hätten religiös keine Bedeutung, sondern stammten kulturgeschichtlich aus dem Feudalismus, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur.
Da durften die Arbeitssklaven dann in den Gottesdienst gehen und mal nach Hause fahren an dem einen Tag. Also deshalb gibt es diese Montage kulturgeschichtlich. Religiös haben die keine Bedeutung. Und da können wir es abgeben und sagen, was machen wir stattdessen, dass die anderen Religionen auch ihren Raum bekommen und ihre Festtage und wie die alle zusammen feiern. Das wäre erstrebenswert. Also feiern, miteinander Zeit haben und raus aus dem Arbeitsstress.
Die evangelische Theologin Christiane Thiel. Nach monatelanger Corona-bedingter Schließung öffnet der Pariser Louvre am 6. Juli wieder für Besucher. Wie das Museum mitteilte, sollen ein neues Reservierungssystem und neue Schilder zur Sicherheit der Besucher beitragen. Außerdem gilt in den Ausstellungsräumen eine Maskenpflicht und die Abstandsregeln müssen respektiert werden. Online-Reservierungen für den Louvre sollen ab Mitte Juni möglich sein. Das weltberühmte Museum war am 13. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Der US-Gitarrist und Produzent Bob Kulick ist tot. Wie sein Bruder auf Twitter mitteilte, starb er im Alter von 70 Jahren. Kulick arbeitete mit Bands und Künstlern wie Kiss, Meatloaf, Lou Reed und Diana Ross zusammen. Die Rockband Kiss kondolierte den Angehörigen auf Twitter mit gebrochenem Herzen. Kulick produzierte unter anderem die Motorhead-Single Wishlap, die der Heavy-Metal-Band 2005 einen Grammy einbrachte. Der polnische Schriftsteller Jerzy Pilch starb gestern im Alter von 87 Jahren in der Stadt Kielce. Das teilten seine Familie und das Museum für Literatur in Warschau mit. Pilch hatte zahlreiche Romane und Theaterstücke geschrieben. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Zum starken Engel und Mein erster Selbstmord. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit dem Nike Literaturpreis geehrt, der wichtigsten literarischen Auszeichnung Polens.
75 Jahre alt wäre Rainer Werner Fassbinder morgen geworden, aber er wurde nur 37, lebte ein kurzes, ultraproduktives Leben, was sich allein an der Zahl seiner Filme, Fernsehserien und Bühnenstücke zeigt. Doch Quantität ist natürlich nur das eine. Die Filme gingen in die Geschichte ein. Angst, Essen, Seele auf, die Ehre der Maria Braun, die Sehnsucht der Veronika Voss. Ebenso wie Fassbinders exzessives Leben, sein Schwulsein und die Frauen, die mit seinen Filmen verbunden sind, ihrem Hermann gerade verstorben, Hanna Schigula oder Ingrid Cavan. Und Fassbinder hinterlässt bis heute Spuren, wird verarbeitet von Regisseuren auch der jüngeren Generation. Ersan Montag zum Beispiel hat am Schauspiel Frankfurt vor 6 Jahren eine Messe für Rainer Werner Fassbinder entwickelt. Mit ihm sprach ich vor der Sendung. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche von diesen unzähligen Facetten Fassbinders hat Sie denn damals bei der Verarbeitung besonders gereizt?
Ich habe damals in München an der Falkenberg-Schule Regie studiert und da hatte unser Mentor Matthias Günther uns mit Fassbinder in Berührung gebracht. Und wir waren damals total begeistert von dem Fassbinder-Clan, also wie er sich in München bewegte, mit was für Menschen er zu tun hatte und wie die Leute auch fast sektenartig um ihn herum mit ihm gemeinsam sein Werk geprägt haben. Und es fand mir sehr inspirierend, weil wir damals auch ein Künstlerkollektiv gegründet hatten. Und ja, so natürlich wie kleine Kinder waren, aber uns quasi auf die Spur von Fassbinder begeben haben. So auf der Straße waren, wo er gewohnt hat. Wir waren früher oft in der Deutschen Eiche unterwegs. Das ist die Gay-Sauna, die Schwulen-Sauna, wo er eigentlich jeden Abend verkehrte. Und insbesondere seinen Clan und seine Fähigkeit, Leute um sich herum zu scharen, hat uns interessiert.
Die Filme von ihm sind berühmt geworden. Theater hat er auch gemacht, hat selbst auf der Bühne gestanden. 20 Theaterstücke für Sie als ein Regisseur, der ja auch irgendwo filmisch arbeitet. Ist er als Filmregisseur interessanter oder als Theatermensch?
Also ich kann das bei Fassbinder gar nicht trennen, weil für mich ist Fassbinder ein Tausendsasser. Also er hat ja so einiges getan. Er hat Hörbücher geschrieben, Theaterstücke geschrieben, er hat selber gespielt. Ich glaube, er hätte auch, wenn er weitergelebt hätte, irgendwann Architektur gemacht und Kunstwerke erschaffen, Installationen gemacht, Dauerperformances. Aber natürlich ist sein filmisches Werk erstmal sehr interessant, auch aus der Perspektive, aus der ich ihn wahrgenommen habe. Weil wenn man den ganz jungen Fassbinder anschaut, der total begeistert war von Jean-Luc Godard, sieht man quasi in seinen ersten Anläufen schon fast eine infantile Imitation von Godard, nur halt auf einer sehr deutschen Ebene, bis er dann zu dem großen Fassbinder wird, der ja dem Godard nichts hinterher steht. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, also was für eine Entwicklung er durchmacht und dann quasi auf einer sehr anderen Ebene so einen unfassbaren ästhetischen Kosmos herstellt, den auch Godard hergestellt hat. Und das finde ich in erster Linie spannend, auch für mich als Inspiration, wie man halt mit so einer, zum einen Gesellschaftskritik, aber auch einem ästhetischen Ansatz an Film herangeht.
Diese Gesellschaftskritik war ja unglaublich radikal. Der hatte keine Angst vor Tabubruch, hat ihn ja auch regelrecht gesucht, wurde dafür dann auch angefeindet, zwischendurch sogar als Antisemit. Ist er, würden Sie sagen, mit dieser Form der Gesellschaftskritik heute noch anschlussfähig?
Also über den Antisemitismus-Kosmos kann ich mich kaum äußern. Dafür habe ich auch nicht genug Wissen. Deswegen würde ich das jetzt erstmal ausklammern. Aber natürlich hat das auch mit der Zeit zu tun, in der er gewirkt und gelebt hat. Erstmal gab es da die 68er und davor den Nationalsozialismus und den doch sehr holprigen Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen Vergangenheit. Und dort brach dieser Arbeiterjunge ja auch rein, der also auch selber Autodidakt war, der eigentlich nichts zu verlieren hatte und eben als Autodidakt gar keine Verantwortung trug, der einfach sich alles rausnahm und sich alles erlaubte, zu einer Zeit, wo sowieso Umbruch herrschte. Und deswegen die Form der Gesellschaftskritik in der Radikalität, auch, also vielleicht auch am Anfang nicht, aber später auch auf fruchtbarem Bodenstoß. Ich glaube, heute würde Fassbinder auf einer ganz anderen Art, vielleicht auch eine Art, die wir uns gar nicht vorstellen können, mit Gesellschaftskritik umgehen oder Vorgänge jetzt auf der Welt kommentieren. Ich glaube, in der Form, wie sie damals stattfand, würde das heute sich nicht äußern. Aber das würde mich halt total interessieren. Wie würde Fassbinder heute die Welt betrachten und wie würde er heute anecken? Das stellt man sich die Frage auch bei Christoph Schlingensief. Wie würde er heute die Dinge sehen? Aber das wäre wahrscheinlich eine Form einer Radikalität, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil so etwas in seiner Radikalität gibt es leider in der Gegenwart kaum.
Woran glauben Sie, liegt es, dass ziemlich viele Leute ihrer Generation gar nicht mehr so viel anfangen können mit Fassbinder? Also es gab jetzt zu diesem 75. Geburtstag dazu auch Berichte, dass es eben an den Hochschulen Fassbinder eigentlich kein Thema mehr ist. Also dass eben Tarantino eher so der Regisseur ist, an dem man sich orientiert und über den man spricht.
Das wundert mich tatsächlich sehr. Also mal kann ich das nicht bestätigend sagen. Zumindest mein Umfeld ist sehr inspiriert und kommt sehr von Fassbinder. Und auch das, wo ich mich kulturell auch hersehe, nämlich mit der Volksbühne der letzten 25 Jahren, würde ich auch sagen, dass die sehr Fassbinder konzentriert waren. Aber also ja, ich weiß nicht, wie es in den Filmhochschulen abgeht, aber ich bin sowieso kein überzeugter Verfechter von Filmhochschulen. Fassbinder selber war ja auch nicht zum Glück auf einer Filmhochschule. Wahrscheinlich hätte sie ihn auch verdorben. Was natürlich sein kann, ist, dass es keine Auseinandersetzung mit Fassbinder gibt, weil sein Werk ja auch dann wiederum so weit weg ist. Aber vielleicht ist es auch ein Symptom der Deutschen mit ihren eigenen Filmemachern. Es gibt ja irgendwie tatsächlich ganz schlechte Verbindungen. Für mich ist Fassbinder stilprägend und auch nachfolgend. Also alles, was wir heute haben, vieles ist von Fassbinder inspiriert. Deswegen wäre das zumindest ein geschichtsleugnender Gestus, Fassbinder nicht wahrzunehmen als relevanten Teil.
Zum Schluss ein Film oder ein Stück unter den unzähligen von Fassbinder, das Sie uns mit auf den Weg geben?
Also mein Lieblingsfilm, wenn man das so sagen darf, ist In einem Jahr mit 13 Monden. Die Hauptrolle Elvira, gespielt von Volker Spenge, der leider auch kürzlich verstorben ist. Da geht es um eine Transsexuelle, die später tragisch stirbt. Und das steht für mich halt symptomatisch für Fassbinders Werk. Nämlich, also überhaupt, ich meine, dass er sich mit Transsexualität zu einer Zeit beschäftigt hat, wo die meisten Deutschen nicht mal wussten, dass so etwas überhaupt existieren kann, ist für mich so der radikale Fassbinder. Natürlich bezieht sich der Film auch auf seine eigene Biografie mit seinem Freund, der sich umgebracht hat, nachdem er sich getrennt hatte. Aber der Film, der hat mich, glaube ich, am meisten berührt. Da sind auch große Schauspieler wie Eva Mattes dabei. Und das ist so einer meiner Lieblingsfilme.
Der Regisseur Ersan Montag über Rainer Werner Fassbinder, seit 38 Jahren tot. Morgen würde er 75. Geburtstag feiern. Ersan Montag, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Wie vieles andere ist auch der 90. Geburtstag von Günter Uecker durch die Corona-Krise nicht ausreichend gewürdigt worden. Die zwei Sonderausstellungen in Schwerin mussten kurz nach der Eröffnung dann wieder schließen und haben jetzt immerhin wieder eröffnet. In Rostock hingegen, Uecker stammt ja ursprünglich aus Mecklenburg, in Rostock, da konnte eine Uecker-Ausstellung erst zum Wochenende öffnen. Zu sehen sind Werke, in denen Uecker seine Verbundenheit mit dem persischen Dichter und Mystiker Hafez verarbeitet hat. Und diese Huldigung an Hafez, erfuhr Silke Hasselmann, die hat dann auch wieder mit Mecklenburg, der alten Heimat Ueckers, zu tun.
Ja, jetzt brauchen wir was Belebendes.
Ne? Aber Sie sehen, das funktioniert besser, wenn man das aber...
Günter Uecker steht am Zugang zur Hafez-Ausstellung und schaut auf den Boden. Das ist auch jedem Besucher dringend zu empfehlen, denn dort liegen drei große, glatte, braun-weiß gesprenkelte Steine.
Das ist ein Stein aus dem Iran, den ich da gemacht habe. Eigentlich rührt es her von den weißen Tränen, die ich dort auch in Teheran ausgestellt hatte. Die waren aus Holz, Baumstämmen abgeschnitten, die so weiß übergossen waren mit weißer Farbe. Und das ist hier ein Alabaster, der dort in der Erde. Ich wollte einfach nur, dass die Herkunft, diese geologische Herkunft hier auch präsent ist. Dann, nicht?
Günter Uecker meint den Iran, wo die Idee zu seinem 2015 entstandenen Zyklus Huldigung an Hafez ihren Ursprung nahm. 3 Jahre zuvor hatte er im Teheran-Museum seine Werkschau Verletzungen, Verbindungen präsentiert und damit 65.000 Besucher angelockt. Doch nicht nur das. Günter Uecker schloss dort Bekanntschaft mit Iranern, die den 1340 im heute iranischen Shiraz geborenen Dichter und Mystiker Hafez ebenso verehren wie der Deutsche. Woher dessen Interesse an Hafez rührt? Uecker erzählt, er habe sich schon vor 1953, als er angesichts des brutal niedergeschlagenen DDR-Volksaufstandes in den Westen ging, für den Islam interessiert. Denn das, was die staatlich verordnete Ideologie in der noch jungen DDR kritischen Köpfen zu bieten hatte, das war dem jungen Uecker zu sehr Monokultur.
Wenn man durch den dialektischen Materialismus geprägt war, nicht, dann war es doch auch für mich sehr notwendig, eine Gegenwelt aufzusuchen, allein aus jugendlichem Protest.
Gestoßen sei er dabei auch auf Hafez, der bis heute als einer der wichtigsten Dichter der arabisch-persischen Welt gilt. Seine Verse handeln von Liebe, Sehnsucht, von Trennungsschmerz, Frieden, Erdverbundenheit, auch vom Genuss des irdischen Lebens. Jahrzehnte später, am Rande seiner Teheraner Ausstellung, boten ihm iranische Freunde an, für eine neue Übersetzung von 33 Hafez-Gedichten zu sorgen. Das geschah und Günter Uecker malte. Die Huldigung an Hafez bewerkstelligte Uecker im Alter von 85 Jahren, indem er 42 gleich große druckgrafische Arbeiten schuf. Jeder Druck enthält einen Hafez-Vers in Farsi. Bei jedem zweiten ist das häufig abstrakte Bildmotiv handschriftlich überschrieben. Das wirkt, als gäbe Günter Uecker ein riesiges, wortreiches Autogramm. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, auch hier handelt es sich um einen Vers, allerdings aus der neuen deutschen Übersetzung.
Ja, das ist meine Handschrift. Ich wollte die Geschmeidigkeit meiner Empfindung in Berührung und Zärtlichkeit nicht mitteilbar machen.
Mit der eigenen Handschrift als Malerei zu arbeiten, das habe Günter Uecker schon früher für sich entwickelt, unter anderem bei den sogenannten Verletzungsworten, erklärt Uwe Neumann. Er ist der Leiter der Rostocker Kunsthalle und war 2012 Ueckers Ausstellungsbegleiter im Iran. Wir beide schauen auf einen Druck mit grünen und türkisfarbenen Klecksen. Knospen könnten es sein. Darüber schrieb Uecker in runden, geschwungenen Lettern Hafez Vers: An jedem Ort, wo in Gedanken an ihre Lippen man Wein trinkt, ist nicht bei Sinnen der Trunkene.
Hier ist ihm das wieder ganz besonders gut gelungen, finde ich. Es hat immer eine große Sinnlichkeit und diese Wärme, diese eigenen Handschrift, die in das Blatt übergeht und diese für uns ja fast ein bisschen befremdlichen Texte in ihrer überschwänglichen Lyrik, macht er sie so blumig, weich und wahrnehmbar für mich. Und das ist, finde ich, seine große Kunst.
Nagelreliefs oder Installationen mit Sand, Erde und Fäden, wie sie derzeit das Staatliche Museum zu Schwerin zum 90. Geburtstag des Mecklenburgers zeigt, sind in Rostock nicht zu sehen. Doch auf die Betrachtung dieser Uecker-typischen Stilmittel muss der Besucher auch dort nicht vollends verzichten. Der Nagel etwa findet sich auf manchem Druck, ebenso wie die Darstellung von Erde, heimatlichem Boden. Na klar, sagt der 1930 in Mecklenburg geborene Günter Uecker mit lächelnden Augen.
Ich bin da landwirtschaftlich aufgewachsen. Es hat mich stark gemacht bis zum heutigen Tag. Und da ist dann doch eine Ausdrucksweise entstanden, die auch ganz authentisch ist. Also der Umgang mit der Erde und mit all dem, was da die Frucht erzeugt, alles das hat mich ja geprägt und ist hier auch Thema und Ausdruck meiner Herkunft. Es ist eigentlich das eigene Paradies entkleidet und hineingefügt die Texte von Hafiz.
Ein Geschenk für Besucher der Rostocker Kunsthalle und das im doppelten Sinn. Günter Uecker, der sich nach wie vor als Mecklenburger fühlt, hat seine Hafiz-Werke der Kunsthalle der Hansestadt vermacht.
Bis zum 11. September sind die Werke Günter Ueckers in Rostock zu sehen, Silke Hasselmann berichtete.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Pfingsten handelt von Ekstase. So bereitete die Tageszeitung Die Welt uns auf das verlängerte Wochenende mit dem Heiligen Geist vor. Es ist das Fest, in dem der Zeitgeist zu sich kommt oder eben der Heilige Geist auf uns hernieder. Die Corona-Pandemie macht uns besonders empfänglich dafür. Und wie macht sie das? Das Ende eines Lebens heißt Tod, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Ältere Semester wie ich denken in diesen Tagen intensiver über das Sterben nach, schrieb Hans Wittmer, geboren 1940. Das Ende eines Fußballspiels hat keinen Namen. Nach dem letzten Schiedsrichterpfiff wird einfach nicht weitergespielt. Die Fußballer zerstreuen sich. Und das Leben? Auf diese Frage hat Hans Wittmer mit einer kleinen Anekdote eine berührende Antwort. Als ich meine Mutter kurz vor ihrem Tod mit 89 Jahren fragte, »Nun, wie war's?« da verzog sich ihr Mund zu einem spitzbübischen Lächeln. »Ich habe ja gelebt.« Und nach einer Pause, »dass ich weiterlebe, weiß ich, in euch.« Noch etwas älter als Hans Wittmer, nämlich 83 Jahre alt, ist einer der berühmtesten Dissidenten der alten DDR. Mir gefällt das Gemüt der Elefanten, die sich zum Sterben in die Wildnis verkriechen, sagte der Liederdichter Wolf Biermann im Gespräch mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Aber das ist auch nur ein Spruch, der im Menschenzoo nicht gelten kann. Ich denke, wer lebendig leben konnte, der schafft es auch besser zu sterben. Für das lebendige Leben in Corona-Zeiten gelten aber besondere Regeln. Man hat sich in den vergangenen Monaten an vieles gewöhnt, steht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Anblick von größeren Menschenmengen mit Corona-Masken ist nach Jahren der Diskussion um Schleier, Gesichtserkennung und Vermummungsverbot aber immer noch etwas Erstaunliches, schreibt Niklas Mark über das, was wir im Supermarkt wie in der U-Bahn empfinden dürfen. Man kann die Menschen, die eine Gesichtsmaske tragen, grob in zwei Gruppen unterteilen. Die einen sehen aus wie Ärzte, die anderen wie Banditen. In den Museen, die jetzt wieder eröffnen, beugen sich die Besucher über die Kunst, als wollten sie nicht anschauen, sondern eine Notoperation an ihr vornehmen. In der Bank hätte man angesichts der hereintretenden Vermummten noch vor 4 Monaten gedacht, Mist, Überfall. Was die Masken wirklich helfen, werden uns irgendwann sicherlich die Experten und Expertinnen sagen können. Die Expertinnen? Corona ist Männersache, zumindest in den Medien, klärte uns die Tageszeitung Taz auf. Im Fernsehen kamen in Nachrichten und Sondersendungen auf eine Expertin 4 Experten, schrieb Steffen Grimberg nach einer Studie, die sich den Geschlechteranteil bei all den klugen Corona-Sachkundigen angesehen hat. Oder muss ich jetzt auch noch schreiben, Sachkundiginnen? Bei den Printmedien ergibt sich ein ähnliches Bild, lasen wir bei Steffen Grimberg noch. Hier hat das Institut Prognosis knapp 80.000 Online-Artikel aus 13 Titeln. Alle überregionalen Blätter plus Stern, Spiegel, Fokus und 3 Regionalzeitungen durchforstet. Insgesamt kamen in der Berichterstattung mit Corona-Bezug rund 30% Frauen und 70% Männer vor. Als ExpertInnen wurden Frauen nur zu rund 7% erwähnt. Das Wort ExpertInnen ist hier natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Sternchen mittendrin geschrieben. Aber warum muss das eigentlich sein, wenn nur von Frauen die Rede ist? Ist das nicht auch schon wieder eine Diskriminierung, Kollege Grimberg? Das Virus wird uns noch lange begleiten, steht im Berliner Tagesspiegel vom Sonntag. Lasst uns dennoch auch positive Geschichten erzählen, fordert Alexander Büttner, der in München eine Entertainment-Nachrichtenagentur betreibt, sich also gut mit dem Unterhaltenden auskennt. Wir als Medienmacher können die Stimmung in der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen. Und das sollten wir zum Positiven nutzen. Machen wir jetzt hier. Versprochen. Zum Beispiel war er sehr laut, stand im Spiegel über einen Mann, dessen rundes Geburtstagsjubiläum nun zu gedenken ist. Zum Beispiel wartete er nicht, bis ihm irgendein freundlicher Platzanweiser sein stilles Kultureckchen am Rande der Bühne angewiesen hat, schrieb Volker Weidermann. Er nahm den Platz in der Mitte. Da hätten wir gerne miterlebt, wie sich der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki heute im strengen Corona-Theater aufgeführt hätte, der am 2. Juni, also am kommenden Dienstag, vor 100 Jahren geboren wurde. Und wie weit hätte er seine drei Mitkritiker im Fernsehen beim Literarischen Quartett platziert? Mitkritiker Sternchen in. Marcel Reich-Ranicki war eine Instanz, lesen wir in der Welt am Sonntag. Ein Kritiker, von dessen Urteil alles abhängen konnte. Ob ein Roman zu einem Bestseller wurde, ob ein Autor entsetzt über den Verriss in eine Schreibkrise stürzte, würdigen ihn Mara Delius und Marc Reichwein. Als 1999 seine eindrucksvolle Autobiografie »Mein Leben« erschien, wurde sie als literarisches Meisterstück gefeiert, erinnert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Mit ihr war der Kritiker selbst zum Schriftsteller geworden. Wie er seine Überlebensgeschichte im Warschauer Ghetto beschrieb, wurde für jene, die es lasen, unvergesslich.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören. Und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder oder wie Laura Marling singt, Hope We Meet Again.